Hallo und herzlich willkommen zu Barthez Calling. Barthez Calling, das ist der Podcast von Dörte Klein und Uta Kötting für die Social Network Plattform Yammer der Lufthansa Group. Die Barthez Cafeteria war vor Corona ein quirliger Ort des Austauschs und Networkens und nun lebt sie eben virtuell fort in diesem Podcast. Hier finden wir uns also weiterhin ein auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch miteinander und auch mit spannenden Gästen, um euch zu unterhalten, zu inspirieren und vielleicht auch immer mal wieder zu fordern. Viel Spaß! Hallo liebe Dörte, wie geht's dir denn heute?
Hallo liebe Uta, wunderbar!
Sehr schön.
Ja, und bei dir?
Du, ich kann nicht klagen. Ich bin in einem guten Gleichgewicht.
Besser geht's nicht.
Nee, besser geht's nicht. Also im Gleichgewicht ist finde ich auch sehr, sehr erstrebenswert. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich schon immer, man kann es ja nicht immer hundertprozentig selber beeinflussen. Manchmal hat man ja das Glück, dass um einen herum da vieles dazu beiträgt. Aber umso schöner ist, dass es dann so ist. Und Gleichgewicht führt uns vielleicht möglicherweise jetzt schon als Brücke zu unserem heutigen Thema und zu unserem heutigen Gast an der Barthez. Du kennst ihn ja noch besser als ich. Vielleicht magst du ihn mal vorstellen.
Ja, wir sprechen heute mit Stefan Bauer, der auch gleich selbst nochmal erzählt, was er ganz genau macht. Aber er ist der Transformator, wie ich ihn jetzt einfach mal beschreiben würde. Seit mehreren Jahrzehnten an dem Thema Transformation ein Beispiel, ein Inspirational Leader, würde ich einfach mal sagen. Wir haben mit ihm Lernreisen gemacht bei Lufthansa und er ist gleichzeitig aber auch Top-Kunde bei uns. Insofern passt da ganz viel zusammen und ein wirklich inspirierender Mensch, der mit Gedanken wirklich das Wohl des Planeten und das Miteinander, also Humanity, als Motto hat. Und das passt ja wunderbar zu unserem Podcast, da freue ich mich schon sehr.
Auf jeden Fall, ganz toll. Und da lassen wir jetzt auch nicht länger drauf warten. Da bitten wir ihn jetzt mal zu uns. Hallo lieber Stefan Bauer bei der Barthez. Wir freuen uns so, dass du heute da bist. Wie schön. Lieber Stefan, wir wollen dich erstmal ein bisschen vorstellen, weil du bringst einiges mit, über was wir dann auch sprechen wollen. Du bezeichnest dich selbst als Transformational International HR Leader, als Organizational Architect, als Consultant und Speaker. Du stehst für eine Führungsphilosophie des 21. Jahrhunderts, die Menschlichkeit, Gesundheit und Nachhaltigkeit fördert. Du bist Transformation and Strategy Leader in einem globalen Pharmakonzern und du bist Vorstandsmitglied bei der Association of Internal Management Consultants. Das hört sich schon mal alles sehr groß und gewichtig und vielfältig an. Haben wir was vergessen?
Ja, schauen wir mal. Da wird sich vielleicht noch das eine oder andere im Gespräch ergeben. Aber ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei euch für die Einladung bedanken. Ich fühle mich geehrt und freue mich auf unseren Austausch. Ich hoffe, dass wir viele auch inspirieren können damit. Ja.
Mit ganz, ganz großer Sicherheit, lieber Stefan.
Und ansonsten, da gibt es noch ein paar Facetten von mir. Aber wie gesagt, da kommen wir im Verlauf des Gesprächs wahrscheinlich drauf.
Wunderbar. Gerne. Ja, also wir wollen ja heute mit dir über Transformation sprechen. Jetzt ist Transformation, also nach meinem Empfinden, so ein Begriff, der ist schon fast so ein bisschen abgenutzt wie New Work. Und nichtsdestotrotz ist er natürlich omnipräsent, beziehungsweise das Thema ist omnipräsent. Aber lass uns doch nochmal ganz am Anfang gleich mal klären, was bedeutet denn aus deiner Sicht Transformation und was ist vielleicht auch der Unterschied zu Change?
Also ich habe ein ganz klares Verständnis von Transformation. Oft wird Change und Transformation gleich verwendet, aber für mich gibt es einen großen Unterschied. Erstens, Change ist der Überbegriff, also Change, alles was mit Veränderungen zu tun hat. Ja. Und Transformation ist ein Teil von Change und das ist der Teil, der kontextverändernd ist. Das heißt, die meisten Veränderungen, die finden innerhalb einem gegebenen Rahmen, einem gegebenen Kontext statt. Deswegen bringen die meisten Veränderungen auch nichts. Ja? Wenn etwas sich wirklich transformiert, dann hat es damit zu tun, dass der Kontext verändert wird. Das kann der Kontext des eigenen Denkens sein durch Bewusstseinserweiterung. Das kann der Kontext einer Organisation sein oder auch der Kontext einer Gesellschaft. Das heißt, Transformation ist immer kontextverändernd. Und was ich auch immer sage, wenn man nicht aus seiner Komfortzone rausgegangen ist, dann ist man nicht in einer Transformation. Das kann man also auch leicht daran feststellen. Ja, geht man aus seiner Komfortzone raus oder nicht?
Früher haben wir ja immer mal gesagt, think out of the box. Eigentlich ist es ein erweitertes Out-of-the-Box-Denken.
Ja, ne? Es ist so, out of the box, das heißt, transformative Menschen, die sind auch unkonventionelle Denker. Das heißt, um Paradigmen und Kontexte zu hinterfragen, muss man erstmal die auch von außen betrachten. Ja? Und das heißt, Konventionen nicht als gegeben hinzunehmen, sondern die hinterfragen zu können. Und das ist dieses Out-of-the-Box-Denken. Erst wenn ich reflektieren kann über diese Konventionen, in denen wir täglich leben, dann kann ich bei Bedarf auch etwas transformieren.
Mhm. Ja. Oh ja, das finde ich einen guten Punkt. Ich habe mal mitgenommen irgendwo, und das fand ich einen sehr schönen Vergleich, wobei da Change, glaube ich, nicht als Überbegriff benutzt wurde, sondern das Change ist, wenn du an eine Raupe neue Füße schraubst oder die Farbe veränderst von der Raupe. Und Transformation ist, wenn aus der Raupe ein Schmetterling entsteht. Also wirklich sich etwas verformt, ne? Also wirklich was Neues entsteht. Und was ich auch jetzt gerade mir einfällt, ist, ich komme ja bei meiner Coaching-Ausbildung so ein bisschen aus der Systemenergetik und die sprechen ja von Fähigkeiten, also dass sich neue Fähigkeiten entwickeln. Und zum Beispiel ist auch eine Fähigkeitsentwicklung, wenn irgendeine Echse, die auf den Osterinseln lebt, ne, sich in der Zeit der Evolution, weil sie sehr über sehr bergiges Gelände gehen muss, sich irgendwann mal eine fünfte Zehe wachsen lässt. Ne, und das ist quasi eine neue Fähigkeit, um praktisch in dieser Kontextveränderung sozusagen klarzukommen. Ne. Und das finde ich ganz gut, dass wir jetzt hier auch in verschiedene Richtungen dann denken, weil ich glaube, dass Transformation gerade in Unternehmen sehr viel mit Change gleichgesetzt wird, ehrlich gesagt.
Ja, also die Entwicklung von Fähigkeiten, weil du das ansprichst, in der Entwicklungspsychologie gibt es zwei unterschiedliche Arten von der Entwicklung von Fähigkeiten. Das eine ist die horizontale Entwicklung und das andere ist die vertikale Entwicklung.
Ah, ja.
Die horizontale, das ist ja die in den meisten Entwicklungsprogrammen gefördert wird. Ja, also Milliarden und Milliarden werden ausgegeben in Entwicklungsprogrammen auf der ganzen Welt, um Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Das ist wichtig, ja. Aber das findet meistens innerhalb einem gegebenen Kontext statt, ja. Und die vertikale Entwicklung, das ist die Bewusstseinsentwicklung, das ist, wenn man sein Bewusstsein erweitert, sozusagen auf eine höhere Bewusstseinsebene kommt. Die allerwenigsten Entwicklungsprogramme gehen in diese Richtung. Es gibt auch viel weniger Menschen, die anderen helfen können bei so einer vertikalen Entwicklung. Das ist also eine ganz eigene Fähigkeit, Menschen zu helfen, ihr Bewusstsein weiterzuentwickeln. Aber diese Bewusstseinsentwicklung oder diese vertikale Entwicklung, die ist immer, ich sag mal, die ist dann kontextverändernd. Und ja, das ist auch eine ganz spezielle Fähigkeit und macht mir am meisten Spaß.
Und sie ist auf jeden Fall ganzheitlich, denke ich mal. Und ja, sie wird wahrscheinlich auch eher dann entstehen, wenn du aus deinem eigenen Umfeld und aus deinem Kontext aussteigst und tatsächlich entweder woanders arbeitest, andere Kontakte hast, andere, sag ich mal, Wahrnehmungen von Themen bekommst. Also klassisch sowas wie eine Lernreise, genau. Weil es dich einfach nochmal anders packt, anders erlebbar ist. Da braucht es einfach was anderes als jetzt ein Training oder der Gedanke von, ich müsste jetzt mehr Digitalisierung lernen und verstehen, wie das funktioniert.
Ja, also es ist ja jetzt apropos Lufthansa und Reisen, das ist natürlich extrem bewusstseinserweiternd, ja. Also diese Erlebnisse, wenn man an neue Orte fährt oder neue Menschen, neue Kultur kennenlernt und so weiter. Was die Kunst ist, ist solche Erlebnisse, also bewusstseinserweiternde Erlebnisse wirklich für Menschen zu designen. Jetzt sage ich mal, die das machen wollen. Früher, vor 10, 15 Jahren, da hatte ich noch diesen Wunsch, alle Menschen sollten auf diese Bewusstseinserweiterungsreise gehen. Ja, das ist ein Geschenk, ja. Es ist aber so, ich finde das eine ziemlich überhebliche Einstellung. Und wenn man, es soll eine individuelle Entscheidung sein. Also jeder soll wissen, es gibt die Möglichkeit der persönlichen Transformation. Oft geschieht das ja in Krisen. Da kommt es sozusagen von außen auf einen zu. Sprich zum Beispiel momentan die Pandemie. Das ist meistens der Fall, wenn Menschen, also Krisen sind meistens die Grundlage, warum Menschen durch Transformationen gehen. Das ist meistens ein sehr, sehr schwerer, oft auch schmerzhafter Prozess. Es gibt aber auch entwicklungspsychologisch eben die Möglichkeit, entsprechende Erlebnisse zu designen, Workshops zu designen, Lernreisen zu designen, Interventionen zu designen für Menschen, die gerne in diese Richtung sich entwickeln wollen. Ich gebe euch ein praktisches Beispiel. Also ich designe immer wieder solche Interventionen, ja. Und natürlich mit Menschen, die das auch erleben möchten. Und ich gehe da auch manchmal an eigene Grenzen und da muss ich ja hinspüren, okay, ist es für die Beteiligten akzeptabel oder nicht, ja. Können wir auch über Beispiele reden. Aber was mir gerade einfällt, das ist, ich habe zwei Töchter und als die Jugendliche waren, also die sind aufgewachsen in Deutschland, Frankreich und USA, also in der westlichen Welt. Und als die Jugendliche waren, da wollte ich mal, dass sie auch kennenlernen, wie Menschen anders leben. Und bewusst habe ich da an Afrika gedacht. Und dann 2010 haben wir einen wunderschönen Urlaub in Namibia gemacht, sind also rumgefahren. Und natürlich Natur, Kultur, Menschen, Tiere.
Deutsche Kolonie, also ehemalige deutsche Kolonie.
Es ist halt ein sicheres Land, wo man alleine mit dem Auto mit eben Teenagern fahren kann. Und jedenfalls haben wir auch Townships besucht. Das heißt, auf eine sichere Art und Weise, also wir hatten dann Guides und wir haben dann Führungen gemacht auf eine, jetzt sag mal, gute Art und Weise. Wir sind in Townships gegangen. Ich wollte, dass meine Töchter sehen, wie auch Menschen anders leben, ja, um ihr Bewusstsein zu erweitern. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, wie ich es auch hier ganz bewusst gemacht habe.
Ja. Mhm. Ja, gute ja. Sache. Nur um das kurz abzuhaken. Man kann ja auch... man kann ja auch mit Drogen, ne, irgendwie sein Bewusstsein erweitern. Also wenn ich Bewusstseinserweiterung höre, dann muss ich immer an, weiß ich nicht, irgendwelche LSD-Trips denken, unter denen dann Kunst entsteht und so weiter und so fort. Das ist aber hier nicht gemeint, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Nein. Also das ist möglich, aber es ist nicht meine Art und Weise. Ich habe da auch keine Erfahrungen damit.
Ach, schade,
und,
ja.
Ich sage, also ich bin ein glücklicher Mensch und ich brauche also keine Drogen, um glücklich zu sein oder um zu wissen, wie ich auch mein Bewusstsein erweitern kann. Ich sage immer, ich bin ein lebendes Experiment.
Und schön.
Ja, und ich geht den Weg von Drogen auch nicht mit anderen Menschen. Das ist also kein Mittel der Wahl für mich.
Sehr gut, gut. Ja. Dann haben wir das.
Ich wollte noch mal einhaken bei dem Thema Lernreise. Wir hatten das Thema Reisen, aber Lernreisen haben wir mit dir auch schon gemacht, Stefan, im Unternehmen, weil in einer meiner Tätigkeiten haben wir dich eingeladen als Guest Speaker. Und da ging es darum, den Kulturwandel und die Transformation zu gestalten. Ja. Und ich erinnere mich noch gut an zwei, drei Dinge und würde einfach ganz gerne mit dir mal drauf gucken, wie bist du das angegangen? Also bevor du jetzt bei uns da als Berater zur Verfügung standest. Was ist dir durch den Kopf gegangen und wie bist du es im ersten Schritt angegangen?
Es ist so, ich bin jetzt seit 2005 professionell auf dem Weg, wie Bewusstseinsentwicklung und Transformation stattfindet und wie ich anderen Menschen und Organisationen helfen kann, sich zu transformieren. Wie gesagt, wenn die das wollen. Das ist jetzt seit 2005. Das heißt, das geht jetzt eine lange Zeit. Und es ist eigentlich, jetzt sage ich mal, in mein tägliches Sein eingegangen. Das heißt, jetzt sage ich mal, wenn ich das überheblich sagen darf, wo ich bin, ist Transformation. Ja, ich bin auch seit 10 Jahren selber in einer Transformation. In meinem Leben ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Das heißt, zum Beispiel, als ich damals eingeladen wurde, bei 5-Star-Workshops von der Lufthansa auf dem Podium zu sein. Nur jetzt das Beispiel. Da saß ich in der S-Bahn zum Münchner Flughafen. Da hat die Veranstaltung stattgefunden. Und ich habe mir überlegt, welchen transformatorischen Impuls kann ich diesen Menschen, denen ich heute begegnen werde, da waren 80 oder 90 TeilnehmerInnen, mitgeben. Das habe ich mir bewusst überlegt. Ich war halt in der S-Bahn gesessen und so wie andere Leute vielleicht aus dem Fenster schauen, habe ich mir überlegt, welchen transformatorischen Impuls kann ich da mitgeben? Das ist so eine Art Haltung von mir. Auch in Gesprächen oder in täglichen Gesprächen, egal was ich eigentlich mache. Ja, ich versuche wirklich jedes Gespräch durch Impulse, durch tiefe Fragen, also was heißt jedes Gespräch, aber ich versuche viele in die Richtung zu lenken, weil mir das ein Anliegen ist. Ich habe vorher gesagt, ich versuche hier Menschlichkeit, Gesundheit und Nachhaltigkeit zu fördern. Und das ist eben die Art und Weise. Naja, und dann habe ich mir in der S-Bahn überlegt damals, welchen Impuls könnte ich euch mitgeben? Und dann war es so, als wir da zu dritt auf dem Podium saßen, da waren also viele Fragen vorbereitet, wir wurden gefragt und so weiter. Und dann kam zum Schluss die Frage, hast du noch etwas zu sagen, etwas, was wir dich noch nicht gefragt haben? Oder ich glaube, die haben mich gesiezt, ich weiß nicht mehr. Und jedenfalls habe ich gesagt, ja, ich habe schon was zu sagen. Und dann habe ich gesagt, dass die Begegnungen bei der Lufthansa, ob am Boden oder an Bord, die mich am meisten berührt haben, von Herzen berührt, das waren menschliche Begegnungen, wo weder mein Gegenüber in einer Rolle war, jetzt sage ich mal wegen der Uniform zum Beispiel, oder ich sozusagen als Pax, sondern wo wir uns von Mensch zu Mensch begegnet sind. Und dann hatte ich den Impuls, dann habe ich auch gesagt, stellt euch mal vor, die Lufthansa würde die menschlichste Airline der Welt werden. Aus meiner Sicht gibt es so eine Airline noch nicht. Ja, es gibt welche, die gehen in bestimmte Richtungen, aber die menschlichste Airline der Welt haben wir, glaube ich, noch nicht. Und wenn, ich bin ja begeistert von der Lufthansa, und wenn also zu dieser höchsten Professionalität, von dieser höchsten Qualität, die ja bei Lufthansa gelebt wird, tagtäglich, ja, ich bewundere ja die Haltung von jedem in der Organisation, wenn da noch diese hervorragende Menschlichkeit dazu käme, ja, das wäre mein Traum, das ist meine Vision für die Lufthansa, und dann habe ich eben den Impuls mitgegeben, werdet doch die menschlichste Airline der Welt. Das ist hervorragend angekommen, und ich habe jetzt auch neulich, habe mich gefreut auf LinkedIn, als ich eine neue Werbekampagne von der Lufthansa gesehen habe von USA, wo es drum geht, Heart and Soul, ja, das geht genau in die Richtung, das ist wunderbar. Und ja, so versuche ich, einen transformatorischen Impuls zu setzen, der eben über einen Austausch hinausgeht. Damals, wir waren zu dritt auf dem Podium, neben mir saß ein Herr, der ist, glaube ich, 6 Tage die Woche geflogen, ein Hon. Und da ging es halt dran um die Qualität des Weines in der First Class, ja, und wie sich die Qualität des Weines verändert hat über die Jahre. Und das ist mir, ehrlich gesagt, viel zu banal. Also, naja, und mir geht's eher drum, was können wir gemeinsam machen, auch in diesem Gespräch oder auch durch Inspiration anderer, um eben Menschlichkeit, Liebe, Gesundheit, Nachhaltigkeit, zu fördern auf diesem Planeten, ja, was natürlich jetzt im 21. Jahrhundert so dringend notwendig ist. Täglich spüren es immer mehr Menschen, immer stärker.
Jetzt ist es ja so, lieber Stefan, bei Dörte und mir rennst du natürlich offene Türen ein, ist ja klar.
Ich weiß, deswegen habt ihr mich vielleicht auch eingeladen hier.
Ja, vielleicht. Und ich sag mal, wir, das steht ja auch auf den Bannern, die wir vor uns hertragen. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie kann man jetzt in einem Unternehmen ganz konkret, ne, dazu beitragen, dass solche Werte, ne, stärker gelebt werden oder dass es in diese Richtung sich transformiert. Und deswegen nochmal ganz konkret die Frage an dich. Also was ist denn jetzt ganz konkret deine Rolle in einem Unternehmen für die Transformation? Ne? Also und wie geht man es denn dann an, ganz konkret? Also außer jetzt als Evangelist durch die Gegend zu ziehen, ist natürlich auch super. Das ist auch meine von mir sehr angestrebte Rolle auf jeden Fall. Aber was kann man noch konkret tun? Oder ist das konkrete Tun schon gar nicht mehr Teil der Transformation?
Also es beginnt mit einer Haltung und ja, mit einem Bewusstsein. Und dann geht es ins Tun. Und jetzt sage ich mal, ich bin jetzt seit 26 Jahren Personaler in einem globalen Konzern. Und da habe ich überwiegend in der Personal- und Führungskräfteentwicklung gearbeitet und seit 2005 eben mehr und mehr transformativ gewirkt, egal was meine Rolle war. Aber also ich mache sehr viele Workshops, sehr viele transformative Workshops. Das ist also meine Stärke. Das heißt, Workshops zum Beispiel, wenn sich Menschen treffen, eine Woche lang, wie kann man Menschen helfen, die sehr erfolgreich sind, um zu sagen, hey, herzlichen Glückwunsch, es ist ganz toll, was ihr alles leistet, was ihr geschaffen habt. Es ist nur so, es gibt noch eine höhere Warte von Leadership, die immer weniger Menschen können. Und also transformative Leader sind eher selten. Das ist also eine Fähigkeit, die man erlernen kann. Und wenn man Menschen, die hoch lernfähig und lernwillig sind und auch sehr ambitioniert, wenn man denen ein neues Level von Leadership, ich sage jetzt mal von transformativer Leadership nahebringt, sowohl Modelle wie auch Erfahrungen, Erlebnisse, Austausche mit transformatorischen Leadern, Lernreisen innerhalb so einer Woche, dann kommen die am Ende dieser Woche eines Workshops mit einem weiteren Bewusstsein zum Thema Leadership aus diesem Programm, wie sie reingegangen sind. Und diese Erweiterung zum Beispiel von Leadership, das empfinden diese Menschen als transformativ. Das ist jetzt ein Beispiel. Zweites Beispiel ist, das ist eigentlich das Schönere, wenn man Teams und Organisationen über Jahre auf einem transformativen Weg begleiten darf. Ja, ich habe dieses Glück, dass ich seit 2014 mit einer Organisation eine transformative Reise von einem, jetzt sage ich mal, hier eher hierarchischen, konservativen Kultur zu einer agilen Kultur auf Augenhöhe, dass ich das begleiten, unterstützen darf. Ja, da entwickelt man sozusagen mehrjährige Pläne. Es beginnt auch mit einer Vision. Erstmal eine Visionsreise, ganz, ganz klassisch mit einem Leadership-Team. Warum tut ihr, was ihr tut? Ja, da arbeiten wir also 2 Tage lang, damit Menschen Zeit haben zu reflektieren, sich die Zeit nehmen zu reflektieren, warum sie eigentlich tun, was sie tun. Ja, also abseits vom täglichen, ich sag mal, Geschehen und von den Aktionslisten von den täglichen, dass man sich mal 2 Tage Zeit ausnimmt und reflektiert. Ich arbeite mit tiefen Fragen. Eine zum Beispiel, warum tust du, was du tust? Dann gibt man Zeit zum Reflektieren. Dann sagt man zum Beispiel eine andere tiefe Frage, welche Legacy willst du eigentlich hinterlassen in deinem Berufsleben oder in deinem Leben? Was möchtest du hinterlassen? Ja. Man geht da durch Prozesse, durch individuelle Reflexionen, durch Austausche als Paar oder in Kleingruppen und dann in dem ganzen Team. Und dann sind zum Beispiel in dem ganzen Raum, hängen dann Flipcharts von individuellen Visionen am Raum, so nach einem halben Tag oder nach einem Tag. Jeder versteht dann auch mehr über sich und auch mehr über andere, warum machen die, was sie machen. Und dann kann man daraus eine gemeinsame Teamvision kreieren. Möglichst natürlich eine transformative, ja. Und mit dieser transformativen Vision geht man dann in die Organisation. Also praktisches Beispiel mit einem Team. Ein Team hat gesagt, wir möchten die menschlichste Organisation unserer Branche werden. Das ist natürlich ein extremer Anspruch, wenn man sich dann am nächsten Tag vor die Kolleginnen und Kollegen in der Organisation hinstellt und sagt, unsere Vision ist die menschlichste Organisation unseres Unternehmens zu werden. Oder was ich auch erlebt habe, ist, wenn eine Organisation mit Patienten oder mit Medikamenten für Patienten ihr Geld verdient und das heißt, Menschen, die wirklich diese Medikamente brauchen, ich spreche jetzt zum Beispiel über Diabetiker oder Menschen mit Krebs, also diese Medikamente sind überlebenswichtig. Und wenn man sagt, im Kontext von Nachhaltigkeit, je mehr Menschen krank werden, desto mehr Umsätze machen wir, desto höher das Bruttosozialprodukt. Also wir haben ja sogar als Volkswirtschaft kranke Messinstrumente, ja. Und wenn wir dann sagen, man setzt sich dafür ein, dass die Gesellschaft gesund bleibt, ja, das ist ja eigentlich ein Widerspruch für sozusagen den eigenen Unternehmensumsatz und Profit, das Wohlbefinden der Organisation. Aber es macht einfach Sinn, ja, dass Menschen gesund bleiben. Und wie kann man zum Beispiel medizinisches und Leadership-Know-how dafür verwenden, dass Menschen gesund bleiben? Oder meine Vision, Beispiel Lufthansa wieder, stellt euch vor, da herrscht ein Klima, eine Atmosphäre, eine Menschlichkeit auf einem Flug, ein Miteinander, dass die Menschen, die reisen, gesünder aussteigen, als sie eingestiegen sind. Einfach aufgrund der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Ja. Und ich inkludiere da alle, die jetzt in diesem Flieger sind. Ja. Wie wir alle miteinander umgehen, in der Zeit, die wir zusammen sind, mal kürzer, mal länger, dass wir alle gesünder aussteigen, als wir eingestiegen sind. Das ist eine Möglichkeit. Ja,
why not? Wahnsinn.
Stellt euch das vor.
Ja, ja, sensationell.
Ja, und das ist transformatives Denken. Ja. So versuche ich heute Beispiele und zu inspirieren. Natürlich, es gibt genug, die dann sagen, ja, was ist denn das für einer? Ja,
klar.
Was hat der geraucht? Ja, so ja. Ungefähr. Sagen die in Amerika, sag mal, what's he smoking? Ja, ja, ich habe nichts geraucht, wie gesagt. Aber ich bin ein unkonventioneller Denker und da muss man auch erstmal andocken können mit Menschen. Manche sagen, vielleicht haben die schon längst den Podcast jetzt abgeschalten und andere sagen, oh, das ist aber interessant. Das heißt, es geht darum, auch mit unkonventionellem Denken andocken zu können. Ja, es gibt ja einen Grund, warum wir überwiegend in konventionellen Bahnen unterwegs sind. Das hat einen sehr guten Grund. Ja, aber wenn man dann in Dilemmata läuft, entweder als Person oder als Organisation oder als Gesellschaft oder als Weltgemeinschaft, wenn wir in Dilemmata laufen, dann muss es Menschen geben, die diese Konventionen, die diese Dilemmata hervorgebracht haben, reflektieren und hinterfragen können und die kreative Lösungen entwickeln können müssen, um diese Dilemmata zu integrieren, zu überwinden. Das ist eine Fähigkeit, die wir normalerweise nicht lernen. Wir lernen von Kind auf Probleme zu lösen. Sag mir, was das Problem ist und ich sag dir, wir schaffen das, entweder ich alleine oder als Team oder als Organisation. Was die wenigsten Menschen lernen und können, ist auch zusätzlich Dilemmata zu lösen und integrative Lösungen zu schaffen, um Dilemmata zu überwinden, sei es für die Klimaveränderung, seien es andere oder seien es Krankheiten oder Pandemie. Ich nenne das alles, ist alles ein Aufschrei der Natur, inklusive uns Menschen, die wir auch Teil der Natur sind, ja. Also wir haben es momentan vor allen Dingen mit globalen Dilemmata zu tun. Und da braucht es eben Menschen, die in der Lage sind, da auch transformativ zu wirken und diese Dilemmata, integrative Lösungen zu entwickeln, um diese Dilemmata zu überwinden, auch die Herausforderungen im 21. Jahrhundert.
Du sagst ja transformatives Denken. Ich denke mir manchmal, wir gehen oft Lösungen zu sehr mit Wissen an. Und in dem Wissen schwingt ja immer diese Sozialisierung und Konditionierung schon mit, ne? Und oftmals ist es ja unheimlich hilfreich, etwas nicht zu wissen, ne? Das ist ja so nach dem Motto, alle sagten, das geht nicht, und dann kam einer, der wusste das nicht und der hat es einfach gemacht. So kann es dann auch gelingen, ne? In irgendeiner Form. Und ich musste eben, als du von Pharma sprachst und so nach dem Motto, lass uns doch mal was machen, was Menschen gesund macht, da musste ich weiß jetzt nicht warum, aber ich musste an die Rügenwalder Mühle denken. Und die Geschichte kennt ihr ja, als ja. Der neue Marketingleiter, ne, der dem Vorstand sagte, wir machen jetzt pflanzliche Wurst, ne? Also wir verabschieden uns sozusagen vom Fleisch. Und da haben die den ja fast rausgeschmissen, oder sie haben ihn sogar rausgeschmissen. Und dann hat aber irgendeiner gesagt, ach komm, irgendwas war da dran, wir holen den mal wieder zurück. Und heute verdienen sie mit Nicht-Fleischprodukten mehr als mit Fleischprodukten. Und das ist in der Rückschau ja dann immer, wo man dann denkt, na ja, also ist doch eigentlich total klar und warum denn auch nicht und kann man doch machen und so weiter. Ja, aber es macht eben keiner. Und das ist so faszinierend, finde ich, immer wieder.
Wahnsinn. Ja, ein wundervolles Beispiel. Ich habe da auch so ein Beispiel, ich glaube, es war vielleicht vor 12 oder 15 Jahren, da war eine Konferenz bei einem unserer großen deutschen Autohersteller, waren auch Externe eingeladen, ich auch, war eine Kaffeepause, Stehtische, ich stehe mit drei anderen Herren an dem Stehtisch, wir trinken Kaffee, und einer, den ich nicht kannte, der hat halt gesagt, naja, also Elektroantriebe und so weiter, nee, da glauben wir nicht dran. Also die waren voll auf Verbrenner orientiert, Verbrennerautos, und ich wusste nicht, wer das ist. Und später haben wir dann Visitenkarten ausgetauscht und dann habe ich erst gesehen, aha, das war ein Vorstandsmitglied von diesem weltbekannten Autokonzern. Dann habe ich mir damals schon gedacht, das ist jetzt so ein Impuls und so eine Idee von transformativem Denken. Dann habe ich mir gedacht, diese Firma hat anscheinend die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Und dann kommt jemand wie Elon Musk und räumt die ganze Branche von hinten auf, ja, und transformiert die Branche. Und heute natürlich ziehen alle mit und ja.
Verdient aber erstmal kein Geld, ne? Also das muss man ja auch sagen. Und das ist halt für die Industriegesellschaft ein Ding der Unmöglichkeit. Also es muss ja alles einen Profit abwerfen. Und da kommen wir dann vielleicht irgendwann auch nochmal zum Reason Why zu sprechen. Sorry, Dirty, ich bin jetzt voll in die Parade gefahren, aber das kam jetzt gerade nochmal, das wollte ich gerade nochmal loswerden, dass das einem dann auch doch immer wieder so im Wege steht. So, Dirty, jetzt du.
Ja, aber was ich auch gut fand, gerade in der Beschreibung dieses Vorstandsmitgliedes, ist, dass es eben eine Kombination aus Leadership, Haltung, Vorbild sein, erlebbar machen, haben muss, damit die Ideen auch durchbrechen und das Denken bei anderen auch angestoßen wird. Weil ich glaube, heute findest du nicht mehr die Lösung als Einzelner. Du musst das System befragen. Das Wissen ist im System. Es wird immer komplexer und wir müssen einfach zuhören und so viel wie möglich Impulse mitnehmen. Und gerade als du am Anfang beschrieben hast, dass du im Unternehmen eben Leadership-Seminare machst, die genau das hervorholen, das scheint mir das Kernelement zu sein, um auch andere eben mitzunehmen auf diesem Weg und nicht einfach nur als einzelner Signpost irgendwo da draußen zu sein und was zu predigen, sondern es als Bewegung zu sehen. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, und es ist so, also ich bin ja sehr lange in meinem Leben gegen viele Wände gelaufen, weil ich ja auch einfach auch gedacht, hey, das sind so tolle Ideen, ja, warum springt ihr da nicht alle drauf, gell? toll, ne? Und ich finde meine Ideen immer am besten, ich sag's euch.
Sehr gut.
Und was ich dann gelernt habe mit der Zeit, das ist wieder dieses Andockfähige zu sein. Seit 10 Jahren versuche ich es mit Liebe und Geduld. Und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert für meine eigene Transformation, bevor ich mich getraut habe, das auszusprechen. Und wenn ich am Anfang von einem Workshop über Liebe spreche und dass ich versuche, also ich sage immer, hier sind die richtigen Leute, wir haben ein tolles Design, wir haben eine tolle Veranstaltung, es passt alles, ja. Was ich jetzt versuche, ist, hier Liebe reinzubekommen. Eine Atmosphäre der Liebe, des Lernens, des Safe Learning Space und so weiter reinzubringen. Und wenn das Wort Liebe fällt, dann hat man sofort eine andere Atmosphäre in dem Raum. Da ist also sozusagen Abwehrmechanismen werden reduziert. Alle wissen, das ist jetzt auch ungewöhnlich, auch in einem Business-Kontext, ja, über Liebe zu reden. Aber zumindest es baut Vertrauen auf und man kann dann miteinander offener reden, wie jetzt auch hier in unserem Podcast und Austausch. Und es ist ein wenig mehr andockfähig. Es gibt immer noch viel genug Menschen, die denken, ja, wovon spricht der? Zum Beispiel, ich weiß, also auf Lernreisen habe ich persönlich immer wieder, also bei Lernreisen zu sogenannten Augenhöhefirmen festgestellt, dass viele von denen eine Gemeinwohlbilanz haben. Eine Gemeinwohlbilanz ist eine Bilanz zusätzlich zur Finanzbilanz, die ist entwickelt worden als Teil der United Nations Sustainable Development Goals, wo man dann versucht hat, wie können Organisationen und Konzerne diese 17 Sustainable Development Goals für sich umsetzen. Und daraus hat dann Christian Felber in Österreich 2010 die Gemeinwohlbilanz entwickelt, ein total robustes System, 120 Seiten Fragebogen. Und warum gibt es nur eine Pharmafirma, soweit ich weiß, die eine Gemeinwohlbilanz hat? Noch dazu eine Tochterfirma von einem börsennotierten Konzern, Weltkonzern. Ja, warum? Ja, es ist also nicht nur das Wissen, Uta, es ist die Einstellung, es ist die Haltung. Warum hat die eine Firma eine Gemeinwohlbilanz? Die schafft das sogar als, sage ich mal, also es ist bekannt, es ist auch veröffentlicht, als Tochter eines börsennotierten Konzerns. Ja, wenn die das schaffen, warum haben nicht alle eine Gemeinwohlbilanz? Ja, nur jetzt als ein Beispiel. Ja, da geht also jemand innovativ voran, lernt von anderen Innovatoren und meine Hoffnung ist, dass viele andere Organisationen da diesen Weg auch mitgehen werden. Aber es gibt halt immer Innovatoren, die vorangehen und andere, die, ich sag mal, hinterherkommen und andere, die es vielleicht nie schaffen. Ja, gibt auch ein wundervolles Buch in der Richtung The Structure of Scientific Revolutions von Thomas Kuhn. Also wie wissenschaftliche Revolutionen zustande kommen. Es ist aus den 50er Jahren und der Thomas Kuhn hat, soweit ich weiß, in diesem Buch auch das Wort Paradigma kreiert für diese Paradigmenänderungen oder auch Transformationen. Also es ist ein ganz, ganz wunderbares, hervorragendes Buch, ein Klassiker, wenn es um Paradigmenveränderungen und Transformationen geht, vor allen Dingen auf wissenschaftlicher Ebene, ja.
Also am Ende ist die Gemeinwohlbilanz eine gute Ergänzung zu der normalen Bilanz.
Genau.
Und es sagt auch nochmal aus, dass es sich nicht ausschließt, Profit zu machen und rentabel zu sein zu, ich transformiere mich und ich habe eine andere Denke und ich habe eine andere Kultur als jetzt die ausschließlich kapitalistische, hier ist mein ROI, hier ist mein Ergebnis des Jahres, sondern eben halt auch mehr draus zu machen, ne?
Also das Denken im 20. Jahrhundert, da ging es um die Optimierung des organisationalen Wohles, koste es, was es wolle. Und wenn zigtausende von Menschen entlassen wurden, weil es der Firma mal eine Zeit lang nicht so gut geht. Okay. Und im 21. Jahrhundert müssen wir alle lernen, ganzheitlicher zu denken. Das heißt, es geht um das organisatorische Wohl, unter anderem auch Profit, ja, wenn es ein wirtschaftlicher Konzern ist. Aber es darf eben nicht nur ausschließlich um das organisatorische Wohl gehen, sondern wir müssen ganzheitlicher denken. Es geht um das Organisatorische plus das Gemeinwohl. Und beides muss zusammenkommen. Das ist auch der Bewusstseinswandel, der an Universitäten, in Betriebswirtschaftsstudiengängen, in MBA, Business Schools und so weiter noch stattfinden muss, meines Erachtens, damit das ganze Wirtschaftssystem eben ganzheitlicher wird, dass es nicht mehr nur um das organisatorische Wohlbefinden geht, das auch, sondern auch um das Gemeinwohl. Und da ist zum Beispiel die Gemeinwohlbilanz ist ein wirklich hervorragendes Instrument dafür.
Am Ende geht es halt dann doch, oder wird es natürlich leichter, wenn auch eine gesellschaftliche Transformation stattfindet, ne? Wenn du von ganzheitlich sprichst. Also man kann, also du sagst ja, ich glaube, das erste Mal, als wir uns gesehen haben, da hast du auch gesagt, es ist egal, wo du anfängst. Irgendeiner muss anfangen, ne? Und es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, sondern der Zeitpunkt ist jetzt und just go for it. Und deswegen ist es dann auch egal, ob man ein klitzekleines Grashelmchen in einem Unternehmen ist oder Politiker oder was auch immer. Also man muss einfach irgendwo anfangen und kann jetzt eben natürlich nicht darauf warten, dass sich die Gesellschaft verändert, weil es dann vielleicht leichter wird. Aber am Ende geht es ja dann doch ein Stück weit darum, ja, dass sich Gesellschaft verändert.
Ja, also es ist so, wir sind alle Teil einer weltweiten gesellschaftlichen Bewegung und Transformation. Manche gehen voraus, auch in Organisationen, auch Unternehmenslenkerinnen und Lenker. Es gibt diese Innovatoren, es gibt diese Bewegungen, es gibt die Greta Thunberg, es gibt Fridays for Future, etc., etc. Also wir sind inzwischen eine Bewegung, der sich immer mehr Menschen anschließen. Wir müssen uns auch gegenseitig bestärken. Aber das bedeutet, dass diese organisatorischen Transformationen, ich sage jetzt mal hin zu Demokratisierungsprozessen, zu Augenhöhe, Umgang auf Augenhöhe und so weiter, Ganzheitlichkeit, Gemeinwohlorientierung, das ist alles Teil einer gesellschaftlichen Transformation. Das kommt also nicht aus einem Vakuum. Und ich würde da auch nicht von einem kleinen Grashalm in einem Konzern sprechen, sondern ich würde eher dann von der Power of One sprechen, dass jeder von uns transformativ wirken kann. Wir vernetzen uns, wir verstärken uns. Wir machen das jetzt auch heute, wir drei, mit dem Podcast. Hoffentlich werden viele davon inspiriert und können vieles gutheißen von dem, über was wir sprechen und da auch andocken. Und so werden das immer mehr. Also es ist ja so, wenn wir weiter so leben, wie wir es im 20. Jahrhundert gemacht haben und wie es heute ja noch überwiegend stattfindet, dann wird dieser Planet in absehbarer Zeit nicht mehr für Homo sapiens bewohnbar sein. Das ist klar. Also die Erde wird weiter existieren, aber Homo sapiens natürlich nicht. Das ist ja nur eine Frage, es wird noch gestritten. Stephen Hawking, zuerst dachte er vielleicht in 1000 Jahren und dann zum Schluss hat er noch von weniger als 200 Jahren geredet, ja. Aber das ist klar. Schon allein aus Überlebensgründen müssen wir transformieren, wie wir leben. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir gesund bleiben, was unsere Werte sind, wie wir leben wollen, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir auch arbeiten wollen im 21. Jahrhundert. Und das ist die globale Herausforderung in diesem Jahrhundert.
Also es wird ja auch oft davon gesprochen, dass die Industriegesellschaft, aus der wir uns ja jetzt in die Wissensgesellschaft transformieren, eine Gesellschaft der Individuen ist, mit einem sehr individualistischen Denken. Wobei, wir haben ja in unserem Gespräch mit Gabi Ahrens über Kultur auch gesagt, es gibt natürlich sehr viele Unterschiede, ne, zwischen den sehr aufs Gemeinwohl bedachte Kulturen und die sehr westlich geprägte individualistische Kultur. Aber sagen wir mal, bleiben wir mal dabei, dass wir eben uns aus diesem individualistischen Denken in dieses Gemeinschaftsdenken transformieren müssen. Und der Witz ist ja, dass die Natur ja uns diese Gemeinschaft vorlebt an allen Ecken und Enden. Also die Natur besteht ja nicht aus Individualisten. Und ich lese gerade ein sehr interessantes Buch über Zellen, also Körperzellen, nicht Telefonzellen, sondern Körperzellen. Wir bestehen ja aus einem Zellverbund. Also wir sind ja gar kein, wir selber als Mensch, wir glauben, wir sind ein Individuum, sind wir aber nicht. Wir sind ein Verbund aus intelligenten Zellen, die sich auch ständig transformieren. Ne? Und das ist so faszinierend. Also wenn man da mal eintaucht, auch in diese ganzen Naturgesetze, da ist alles so sonnenklar. Ne? Und wir sind irgendwie vom Weg abgekommen und müssen eigentlich nur wieder nach Hause kommen in das, was uns natürlich eigentlich gegeben ist. Ganz verrückt.
So, und jetzt komme ich wieder zurück auf das Kleine, nämlich wie hält man das durch? Weil das, was Stefan beschrieben hat vorhin, ist ja, Transformation dauert lange. Und wenn ich deine Karriere und auch deinen Lebensweg sehe, Stefan, dann hast du auch lange jetzt schon den Atem, die Energie und auch die Inspiration, andere mitzunehmen. Wie schafft man das? Als Individuum, als Organisation im Unternehmen und als Gesellschaft das auszuhalten, weil es wird immer was passieren, es wird nie stillstehen, aber wie schaffe ich das, da dran zu bleiben und nicht aufzugeben? Die Frage kann mir jetzt ganz pragmatisch nochmal, weil man immer dann in dem Großen sich auch vielleicht verlieren kann.
Das ist eine grundlegende Entwicklungsaufgabe. Das heißt, ich überlege mir ganz konkret, was muss ich tun, um mich zu entwickeln? Zum Beispiel resilient zu bleiben, nicht zu verzweifeln an diesen globalen Herausforderungen, sage ich mal. Ja, es ist ja so, wenn sich das Bewusstsein weiterentwickelt, heißt es ja nicht, dass man glücklicher wird. Es ist so, das Bewusstsein erweitert sich und dann sucht man auch höher komplexe Herausforderungen. Ja, das macht's Leben nicht unbedingt einfacher. Oder glücklicher. Also man muss dann auch lernen, okay, wie gehe ich da heilsam damit um? Die kurze Antwort ist mit Liebe und Geduld. Je älter ich werde, desto mehr sage ich für andere und für mich mit Liebe und Geduld. Und Zusammenarbeit natürlich, Kooperation, gegenseitige Wertschätzung. Wir können alle etwas tun. Ja, bei mir, es ist nicht immer einfach. Das ist klar. Das ist nicht immer einfach. Manchmal gehen die Gedanken und kann ich auch nicht so leicht kontrollieren, auch Sorgen und Nöte und Zweifel und so weiter, ganz normal. Ich versuche von anderen Menschen zu lernen. Ich vernetze mich mit transformatorischen Denkern. Ich gehe auf transformatorische Konferenzen, ich lese transformatorische Bücher, ich befasse mich damit. Und es ist für mich immer wirklich ein wunderschönes Erlebnis, mich mit transformatorischen Menschen austauschen zu dürfen. Oder auch unser Podcast jetzt, ja. Das ist für mich wie Sauerstoff. Und das ist dann auch bestärkend und gegenseitig auch inspirierend. Und man lernt dann auch, oder ich lerne auch von anderen. Und dann ist es so, die Art und Weise, wie ich lebe, ich versuche, gut zu mir zu sein. Und da möchte auch gern, ich habe gerade dieses Buch in der Hand von Gerald Hüther, Lieblosigkeit macht krank. Und da geht es auch darum, also es ist ein Büchlein und ich finde es extrem hilfreich für mich. Und zwar, man muss auch zu sich selber gut sein und gut mit sich umgehen, wenn man auch mit anderen Gutes verwirklichen möchte, ja. Und ich muss wirklich täglich an dieses Buch denken. Und wenn ich mal wieder so selber auf Autopilot bin und so, okay, wieder kurz durchschnaufen, ja, oder hinsetzen, kurz die Augen zu, wenn es nur eine Minute ist, oder ich gehe mal kurz wieder eine Viertelstunde spazieren hier vom Homeoffice. Es ist auch so, Uta, du hast vorhin gesagt, es ist nicht alles nur, hat mit Wissen zu tun. Und das heißt, es geht um Ganzheitlichkeit, es geht um Körper, Geist und Seele. Und in allen meinen Workshops baue ich Embodiment ein. Das heißt, ich beginne ja meine Workshops mit meditativen Aktivitäten. Also ich verwende da Tai Chi, weil das was Einfaches ist, oder Qigong und dann ein persönlicher Check-in und dann, also es ist eine Atmosphäre, die erstmal kreiert wird, eine heilsame Atmosphäre, wie wir alle miteinander umgehen. Und auch die Einstimmung. Es ist ja auch so, ich mache viel lieber Transformation, als ich drüber rede. Ja, zum Beispiel, wir hätten jetzt auch anfangen können mit einer kleinen Meditation, mit einer Atemübung, kann man auch im Podcast machen, ja. Und ich habe es mir überlegt, aber ich mache es bei Präsentationen, baue ich das oft ein, auch wenn es nur eine 45-minütige Präsentation ist zum Thema Transformation, dann sage ich, hey, steht mal alle auf und wir machen jetzt 2 Minuten eine meditative Übung. Natürlich müssen Menschen das auch machen wollen. Aber selber gesund zu bleiben, heil zu bleiben, mit dieser Komplexität umgehen zu können, wahnsinnig wichtig. Sein Leben entsprechend einrichten, sei es Schlaf, Fitness, Ernährung, Menschen, mit denen ich mich auch umgebe. Also wer gibt mir Energie? Und ja, es ist auch natürlich, hat mit Lebensstil zu tun, mit Lebenssinn. Ja, das trägt alles dazu bei. Komplexes Thema auch. Könnte ein eigener Podcast sein, ja.
Total, total. Also ich mit so einem halben Blick auf die Uhr, da sieht auch gerade, okay, mit Stefan könnten wir uns jetzt natürlich, könnten wir so einen 8-Stunden-Podcast machen, wie bei der Zeit. Naja.
Ja, absolut.
Ich habe überhaupt kein Problem. Gut, aber Stefan, ganz ehrlich, dann muss das halt leider nochmal wiederholt werden oder dann müssen wir uns irgendwie nochmal zusammenfinden. Aber mit dem, was du sagst und was du auch von dir erzählst, und das fand ich jetzt auch ein schönes Abschlusswort, ist, dass du unfassbar glaubwürdig dadurch natürlich bist, indem du genau diesen ganzheitlichen Ansatz auch lebst tatsächlich, ne? Und zwar auch jetzt nicht nur so am Rande und so ein bisschen bemüht, sondern mit Leib und Seele im wahrsten Sinne des Wortes. Und das finde ich total toll. Und das schwingt richtig, ne? Also das kommt jetzt nicht nur als Wort an, sondern das kommt hier wirklich als Schwingung an. Stefan, du weißt ja, wir können hier niemanden von der Bates entlassen, bevor er nicht noch unsere kleine Rubrik mitgemacht hat. Und wir haben auch dich gebeten, dir zu überlegen, 3 Fragen zu stellen an eine bekannte Persönlichkeit, tot oder lebendig. Und deswegen wollen wir das jetzt natürlich noch gerne von dir hören.
Ja, sehr gern. Ich habe es mir überlegt. Es war auch ziemlich schnell klar. Es handelt sich um Albert Einstein. Ja, warum Albert Einstein? Ja, es ist eigentlich gar nicht so bekannt, dass er ja seine Kindheit und Jugend in München verbracht hat. Und er hat gelebt in der Schulzeit in der Adelsreiterstraße. Die Adelsreiterstraße ist im Münchner Schlachthofviertel. Und das war eben Ende des 19. Jahrhunderts, wo er da seine Schulzeit, seine Jugend verbracht hat. Und ich kenne das Haus. Ich bin 2 Blöcke weiter aufgewachsen im Münchner Schlachthofviertel, ja, südlich von der Theresienwiese.
Ja, genau.
Und deswegen, in aller Bescheidenheit, ich fühle mich in gewisser Weise mit Albert verbunden. Und ich würde ihn fragen, lieber Albert, du bist doch auch im Münchner Schlachthofviertel aufgewachsen zu deiner Zeit. Wie war deine Kindheit? Wie hast du das erlebt Ende des 19. Jahrhunderts? Das wäre die erste Frage.
Spannend, ja.
Und die zweite Frage wäre, welches Erlebnis hat dein Bewusstsein am meisten transformiert? Das wüsste ich gern. Er hat sich ja im Laufe seines Lebens kontinuierlich transformiert. Aber was so das Schlüsselerlebnis in seinem Leben war, das wüsste ich gerne. Ja. Und die dritte Frage, die wäre, was rätst du uns, um die Erde für Menschen lebensfähig zu halten? Das wäre die dritte Frage.
Ach, da würde ich jetzt so gerne natürlich die Antwort wissen, Dörte, oder?
Verdammt. Total. Und ich habe auch gerade neulich ein tolles Zitat von Einstein gefunden zum Thema Neugier, dass Neugier wirklich was ist, was komplett außerhalb von allem anderen ist und dass es das treibende Element von ihm immer war. Er hat gesagt, er weiß nicht alles, aber die Neugier hat ihn dahin gebracht. Vielleicht ist das schon so ein bisschen eine Idee, wohin er antworten würde, aber fände ich jetzt auch echt cool. Mit Einstein hätte ich auch gerne mal ein Gespräch. Das verbindet uns auf jeden Fall, Stefan.
Super.
Und Einstein hat ja übrigens auch gesagt, und das zitiere ich auch sehr oft, es lässt sich ein Problem nicht in demselben Paradigma lösen, in dem es entstanden ist. Und genau. Das ist auch total klar, ne, genau. Eigentlich.
Ja. Genau.
Ja, insofern passt Einstein ja hier wieder wie die Faust aufs Auge.
Ganz wunderbar, wunderbar, ja.
Toll. Also Stefan, vielen, vielen lieben Dank. Wir heften uns an deine Fersen, also tun wir ja schon länger und verfolgen natürlich ganz neugierig weiter, was du alles noch erlebst und transformieren wirst. Und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich für deine Zeit und für alle wunderbaren Impulse und das Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ich fühle mich schon ein Stückchen transformiert. Oh. Also jetzt in einer Stunde Auf jeden Fall.
Ja, also euch beiden ganz herzlichen Dank für die Einladung, für den Austausch. Und ich hoffe, ja, dass es auch vielen anderen etwas wirklich bringt. Und euch alles Liebe und Gute auf eurem Weg. Weiterhin viel Erfolg, viel transformatorischen Einfluss. Das wünsche ich euch. Ich freue mich auf die nächsten Austausche mit euch und Begegnungen. Tausend Dank.
Das ist schon geplant.
Alles Liebe. Ja,
danke, Stefan. Super klasse. Und ich nehme so viel Energie wieder mit, die wir zu dritt hier geteilt haben. Herrlich, erfrischend, Blick nach vorne. Das tut richtig gut. Und da werden sich unsere Wege sehr bewusst wieder kreuzen, lieber Stefan.
Danke euch.
Danke dir. Hab noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Alles Liebe.
Alles Liebe. Tschüss.
Ja, der Stefan Bauer, das war ja jetzt eine gehaltvolle, im wahrsten Sinne des Wortes, stimmungs- und schwingungsreiche Stunde.
Besser könnte ich es jetzt auch nicht beschreiben. Ich habe wie immer mir so drei Stichworte gemacht und bin sehr beeindruckt von dem Gedanken der Gemeinwohlbilanz, so auf dem strategischen Level. Mir ist auch noch hier auf dem Zettel geblieben, der Zeitpunkt ist jetzt.
Ja. Und auf jeden Fall.
Wir beide haben das ja schon oft irgendwie festgestellt, aber es ist cool, das auch nochmal wieder zu hören.
Unbedingt, das bestärkt, ja.
Und das dritte war resilient bleiben, ne?
Oh ja. Also,
wie schafft man das durch Höhen und Tiefen zu gehen und einfach dran zu bleiben? Da war es wieder. Resilient bleiben. Wie schön. Also Stefan ist immer eine Quelle von Ideen, finde ich.
Also im Gegensatz zu dem klassischen Vorkämpfer und Revoluzzer oder einer Jeanne d'Arc ist ja Stefan eben ein Impulsgeber vor allen Dingen, ne? Und das finde ich total charmant. Und trotzdem hat er, wie er ja sagt, gegen so viele Widerstände zu kämpfen und muss deswegen gut auf sich aufpassen. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und deswegen ist aber auch die Arbeit von Transformatoren umso mehr zu honorieren, finde ich, ne? Ich glaube, die Welt macht sich gar kein Bild, was diese Menschen leisten, dass die sich immer wieder aufrappeln und sagen, okay, ich habe jetzt wieder ganz viel Gegenwind gekriegt und ich rede hier von Liebe und Geduld und von diesem und jenem und ich habe wieder nicht alle erreicht, aber ich mache trotzdem weiter.
Ja, das fand ich auch schön heute, dass das Thema Liebe, Menschlichkeit, Miteinander, gemeinsam an die Zukunft denken, dass ihn das so treibt und das macht er auch so authentisch. Und das
ist
einfach gut. Und ich glaube das schon, dass es auch in den Runden, wo er dann über Jahre präsent ist, das auch die Menschen spüren, wenn er dann da ist.
Ja, also wenn er nicht erfolgreich wäre mit seinem, also unterm Strich, ne, dann doch sehr erfolgreich wäre, dann würde das vielleicht jetzt auch gar nicht mehr in diesem Extens machen. Ne? Aber er ist es ja, Gott sei Dank. Und das, muss ich sagen, stimmt mich dann auch wieder ein bisschen fröhlich. Dann ist nicht alles verloren, sondern es gibt einen Silberstreifen am Horizont. Und deswegen machen wir auch weiter, Dörte, ne? Auf jeden Fall.
Absolut, absolut.
Schön. Ich habe jetzt ganz viel Stoff zum Nachdenken bekommen. Ich bin tatsächlich ein bisschen geplättet. Ich kann im Moment gar nicht viel dazu sagen. Ich muss es erstmal verstoffwechseln.
Du, ich habe es auch noch nicht alles ganz sacken lassen. Das braucht seine Zeit und dafür ist der Podcast ja auch schön, dass man ihn im Zweifel auch noch ein zweites Mal hören kann.
Auf jeden Fall.
Die Nuancen auch
ganz genau
zu nehmen. Das mache ich auch ganz oft, dass ich einfach unseren Gast nochmal höre. Und das tut dann auch gut. Deshalb habe ich auch jetzt im Moment gar nicht den Anspruch, aber es ist so eine gewisse Leichtigkeit macht's für mich jetzt nach dieser Stunde. Und es hat einfach gut, mal wieder so einzutauchen.
Auf jeden Fall.
Genau diese Gedanken.
Total schön. Total schön. Was machst du denn jetzt noch mit dem Rest des Abends in dieser wohligen Stimmung?
Wieder etwas ganz Banales. Ich gehe nochmal um die Ecke und esse ein Spaghetti-Eis, weil die Sonne so wunderschön hier in meiner Straße erscheint.
Spaghetti-Eis ist natürlich ein Knaller. Spaghetti-Eis ist ein Knaller. Das ist total toll. Nee, bei mir ist es zu weit weg, die nächste Eisdiele. Ich werde mir jetzt was zu essen schnibbeln und ich bin ja, du weißt ja, im Downton Abbey-Fieber und deswegen...
Ah, das ist auch super.
Muss ich jetzt mal mindestens noch ein Stündchen Downton Abbey schauen. Genau.
Toll.
Gut, das war also, auch dann haben wir ja noch was Spaß. Schönes vor uns, Dörte. Dann sprechen wir uns bald wieder in diesem Theater.
Ja, schön, liebe Uta.
Mach's ganz gut, Dörte. Bis bald.
Bis bald.